Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und herzlich willkommen zum heutigen Thomas-Gren-Webinar. Heute befassen wir uns mit dem zweiten Teil aus unserer Azure Local-Serie. Heute wird es um das Deployment auf zertifizierten Systemen gehen. Und wie immer wird unser Sprecher für Microsoft-Themen natürlich der beliebte Sprecher Manfred Helber sein. Guten Morgen, Manfred. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo Stefan, da sage ich ein herzliches Willkommen auch an die Teilnehmer und hallo an dich. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, freut uns und die Teilnehmer sehr. Ich denke mal, viele sind auch schon beim letzten Teil dabei gewesen und wissen wahrscheinlich schon grob, was heute ansteht. Und von daher übergebe ich jetzt einfach an dich und wünsche dir viel Spaß beim heutigen Webinar und Ihnen, liebe Teilnehmer, natürlich auch.
Wunderbar, freut mich. Dann legen wir doch direkt los. Es geht um das Deployment auf zertifizierten Systemen. Wie gerade erwähnt wurde, hatten wir beim letzten Termin über die Grundlagen zu Azure Local gesprochen. Wer sich also noch nicht so recht vorstellen kann, was das Ganze ist, dem empfehle ich einfach die Aufzeichnung vom letzten Mal nochmal anzuschauen. Heute wollen wir uns anschauen, wie sich das System deployt. Ich muss mich gleich zu Beginn entschuldigen, meine Stimme ist etwas belegt, ich bin etwas verschnupft, sollte es zwischendurch mal still sein, dann nur, weil ich mein Mikrofon gemutet habe, um mich zu schneuzen, aber das soll den Inhalten keinen Abbruch geben oder keinen Nachteil werden. Also da einfach dran denken, wenn es mal kurz zwischendurch gemutet ist, dann nur, weil ich zum Taschentuch greife und dafür das Mikrofon dann mute. Wir sprechen nicht nur über die Grundlagen und das Deployment, sondern wir haben eine ganze Serie dieser Webinare. Im nächsten Teil, Teil 3, geht es zum Beispiel um das Bereitstellen von Workloads. Also wenn wir jetzt heute das Deployment durch haben, sprechen wir dann drüber, was haben wir eigentlich davon? Wie können wir das Ganze nutzen? Prima, dann wollen wir jetzt aber loslegen mit unseren Themen. Die habt ihr schon eingeblendet gesehen und deswegen würde ich jetzt gleich mal einsteigen ins Thema Vorbereiten der Infrastruktur für den Einsatz von Azure Local. Was müssen wir da machen? Was brauchen wir dort? Was müssen wir in der Infrastruktur vorbereiten? Zuerst mal brauchen wir ein System für Azure Local. Und da möchte ich etwas einblenden, was wir das letzte Mal schon gesehen haben. Nehmt da bitte nicht irgendeine Hardware, sondern nehmt eine zertifizierte Lösung der Thomas-Gren AG. Ihr seht, die gibt es mit Intel-Prozessoren, die gibt es mit AMD-Prozessoren. Das heißt, je nachdem, wo da eure Präferenzen liegen, findet ihr dort passende Systeme. Und zwar, wenn ihr auf der Thomas-Gren-Webseite unter Produkte auf Microsoft S2D und Azure Local geht. Da findet ihr die Systeme, dort könnt ihr darauf zugreifen und findet dann die passende zertifizierte Hardware, also sowohl die Intel- als auch die AMD-basierenden Systeme. Wenn ihr irgendeine andere Hardware nimmt, ist die Gefahr groß, dass ihr sehr viel Zeit, ich sag mal, verschwendet mit dem Finden passender Gerätetreiber, mit dem Finden passender Konfigurationen. Bei den zertifizierten Systemen der Thomas-Gren AG wisst ihr, die Systeme sind mit Azure Local getestet, die funktionieren mit Azure Local. Kann natürlich immer noch viele Dinge beim Deployment an sich falsch machen, aber das schauen wir uns jetzt hier gleich ein bisschen an, damit wir dort mögliche Fehler vermeiden. Die Systeme der Thomas-Gren AG könnt ihr auch mit vorinstalliertem Azure Local Betriebssystem bestellen. Da könnt ihr also im Konfigurationsprozess auswählen, dass das Betriebssystem vorinstalliert ist. Das würde ich euch empfehlen. Dann habt ihr das Betriebssystem schon auf den Geräten und ihr habt natürlich auch die passenden Gerätetreiber für die Geräte, die ihr dort braucht. Ihr könnt aber so ein Azure Local Betriebssystem natürlich auch manuell installieren, also eigenständig. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe da testweise einfach mal eine virtuelle Maschine angelegt, weil das würde jetzt auf physischer Hardware zu lange dauern. Wir haben 45 Minuten Zeit. Das wird man auf einem physischen Server durch den Power-on-Self-Test so schnell nicht hinbekommen, wo der schon einiges an Zeit verbringt. Ich habe jetzt einfach mal eine virtuelle Maschine angelegt und starte die mal. Wenn ihr nämlich einfach nur mal mit Azure Local testen wollt, dann könnt ihr das tatsächlich auch über eine virtuelle Maschine machen. Das ist aber nichts für den Produktivbetrieb, sondern es ist wirklich nur mal, um zu testen, wie das aussieht. Und ich möchte euch anhand dieser virtuellen Maschine jetzt mal das Setup an sich zeigen. Also, wir sehen hier, das passt soweit. Das ist eine englischsprachige Betriebssystemversion, die ich aber vom Keyboard Layout und Time and Currency Format auf German umstelle. Darüber steht Azure Stack HCI. Ich habe hier kein falsches Medium, sondern Azure Stack HCI wurde in Azure Local umbenannt. Da hat eine Namensänderung stattgefunden. Und das Betriebssystem, was wir auf den Knoten installieren, das hört noch auf den Namen Azure Stack HCI. Also das Gesamtkonstrukt, das hatten wir das letzte Mal schon besprochen, heißt Azure Local. Das Betriebssystem hört noch auf den Namen Azure Stack HCI. Ich wähle jetzt einfach mal aus Installieren. Ihr seht, das sieht aus wie bei einem Windows Server. Plus das Azure Stack HCI drüber steht vom Betriebssystem her. Und Setup startet hier. Uns mal an, was hier passiert. Dann haben wir einen Lizenzvertrag für Azure Stack HCI, den nehmen wir an. Beim letzten Termin auch über Kosten und Lizenzierung gesprochen. Dann habe ich hier eine Custom Installation, so wie ich das beim Windows Server auch machen würde, und installiere das Betriebssystem. Also ganz unspektakulär. Wir könnten jetzt hier drauf warten, dass das fertig ist. Ich habe uns sowas hier schon mal vorbereitet. Ich habe uns hier schon mal so ein Azure Local installiert. Und dieses Azure Local ist eine Server-Core-Installation. Also das ist mit reduzierter grafischer Oberfläche. Eine vollständige GUI wie bei Windows Server haben wir hier nicht. Wir sehen hier, der ist in einer Workgroup und das ist ganz, ganz wichtig. Der wird nicht in die Domain gejoint. Das passiert später beim Deployment. Was ich gemacht habe, ich habe den Computernamen schon angepasst. Das wisst ihr, der hat sonst out of the box einen zufällig generierten. Da habe ich hier schon mal einen sprechenden Namen genommen. Das ist aber optional. Das ist nur, dass das für uns ein bisschen schöner aussieht. Und ich habe über die Option 8 schon die Network Settings verändert. Das heißt, ich bin hier mal in die Option 8 reingegangen und habe hier die Netzwerkeinstellungen so verändert, dass dieser Knoten schon eine IP-Adresse hat. Der hat bei mir die 172.22.102.101, die können wir uns gleich mal merken, diese IP-Adresse. Jetzt müssen wir aber nicht nur das Betriebssystem installieren, sondern wir müssen auch unsere Active Directory Domäne vorbereiten. Die müssen wir vorbereiten, wenn wir mit einer Active Directory Domäne arbeiten. Es wird in Zukunft möglich sein, Azure Local ohne lokale Active Directory Domäne zu betreiben. Stand heute ist es aber noch in Preview. Das heißt, Stand heute bräuchten wir eine Active Directory Domäne, in der diese Azure Local Infrastruktur integriert wird. Und ich verbinde mich da mal auf meinen Domain Controller, den ich hier in der Umgebung habe. Das wollen wir machen. Gehen wir mal rein auf den Domain Controller. Das muss kein Windows Server 2025 sein. Das kann auch ein Server vorheriger Version sein. Das kann also auch ein Server 2022, 2019 oder sogar Windows Server 2016 sein. Bei mir sieht man, in dieser Domäne gibt es eine Organisationseinheit Cluster und da gibt es schon was. Da gibt es schon ein DL01, CL01. Wir wollen jetzt eine Umgebung für den Cluster 02 schaffen. Also da soll ein Raum für den Cluster 02 bereitgestellt werden. Dafür gibt es ein kleines PowerShell-Skript von Microsoft. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das nennt sich New HCI AD Objects Pre-Creation. Und dann gibt es eine OU, die ich hier angebe. Und zwar nenne ich die jetzt Cluster 02. In der Organisationseinheit Cluster in meiner Domäne. Ja, das findet man 1:1 so zum Kopieren im Microsoft Deployment Guide. Ich habe nur die Namen der Organisationseinheiten und Domänen hier angepasst. So, also das ist das, was wir hier ausführen. Entschuldigung, ich wollte einfach mal reinzoomen. New HCI AD Objects Pre-Creation. Der wird jetzt dann von mir gleich Anmeldeinformationen abfragen oder Credentials abfragen für einen User, den er neu anlegt. Also es wird hier für das Deployment ein neuer User angelegt. Ich nenne den einfach mal Azure Local 02 Admin. Den müssen wir uns gut merken. Den brauchen wir später. AL02 Admin. Und der bekommt ein Kennwort, was er hier zugewiesen bekommt. So. Und jetzt machen wir das. Dann schauen wir mal in unser Active Directory rein. Und ich mache dort einen Refresh. Wir sehen, es gibt dort eine neue Organisationseinheit. Es gibt den User. Die Organisationseinheit hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Es ist dort die Richtlinienvererbung deaktiviert. Das heißt, in dieser Organisationseinheit dürfen keine Gruppenrichtlinien wirken. Dieses Deaktivieren der Richtlinienvererbung funktioniert, solange nicht irgendwelche übergeordneten Richtlinien erzwungen sind. Sollten wir erzwungene Richtlinien haben, müssen wir sicherstellen, dass die über eine WMI-Filterung nicht in dieser Organisationseinheit hier wird. Gut, jetzt haben wir die Domäne vorbereitet. Wir haben kurz auf so einen Azure Local Knoten drauf geschaut. Wir haben bei einem das Setup gestartet. Der ist jetzt gerade so beim Finalisieren. Bei einem anderen hatte ich gesagt, den habe ich schon so weit vorbereitet, dass der schon IP-adresstechnisch und so weiter ausgestattet ist. Ja, und jetzt brauchen wir noch die Azure-Seite, weil der Knoten von Azure Local, ja, und ob das jetzt einer ist oder zwei oder vier Stück, da ist es so, dass wir die nicht in der Domäne als ersten Schritt integrieren, sondern unser erster Schritt nach der Installation ist das Joinen nach Azure. Und das wird realisiert über Azure Arc. Das heißt, Azure Arc ist unser Weg, um ein solches Gerät nach Azure zu registrieren und nach Azure zu bringen. Und das wollen wir mal vorbereiten. Ich gehe hier mal auf ein System, was ich für diese Aktionen nutzen werde. Und auf diesem System werde ich jetzt gleich einmal einen Webbrowser öffnen. Da bin ich hier schon im Azure-Portal. Ich rufe im Azure-Portal hier mal den Bereich der Ressourcengruppen auf. So eine Ressourcengruppe ist in Azure ein Strukturelement. Das heißt, in Ressourcengruppen können wir, wie es der Name schon sagt, verschiedene Ressourcen zusammenfassen und gruppieren. Wir legen uns mal eine neue Ressourcengruppe an. Ich will vorher mal schauen, was es hier so als Ressourcengruppen gibt. Ich müsste eine Resource Group DL01 geben. Es gibt eine Resource Group DL01, Azure Local 01. Naja, und das legen wir jetzt mal an als 02. Also für unseren zweiten Cluster, den wir hier deployen wollen, also unser gemeinsamer erster, da machen wir so, das würde ich einfach nennen Resource Group. Und dann hänge ich hinten eine 02 ran. Klar, die 01er, die gab es schon. Das ist also ein Strukturelement, wo das Ganze dann rein deployed wird, wo das rein gehängt wird. Jetzt können wir in Azure immer mit sogenannten Tags arbeiten. Das sind beschreibende Informationen, wo wir dann hinterher auch danach filtern können. Und dann über ein Review und Create wird die entsprechende Ressourcen Gruppe angelegt. Wenn ich auf Create klicke, werden wir gleich sehen, dann ist die da, die 02er, dauert kurz, bis sie auftaucht, die sollte dann eigentlich hier drunter stehen. Vielleicht muss ich einmal refreshen, da ist sie, genau. Diese Ressourcengruppe ist im Moment noch leer, da ist nichts drin. Da wollen wir jetzt aber einen Server hineinjoinen. Das heißt, unser lokaler Server, der wird jetzt in diese Ressourcengruppe aufgenommen. Und das machen wir mal. Das heißt, wir wechseln nochmal ganz kurz auf das installierte Azure Local System. Ich gehe da einmal auf die Command Line, also 15 wähle ich als Option. Und ich stelle vielleicht mal die Schrift ein bisschen größer, dann muss ich nicht immer zoomen, damit ihr mitlesen könnt. So, was ich nämlich jetzt mal machen möchte, ich möchte mal ein Get Time Zone eingeben. Und da ist es so, der ist jetzt gerade in unserer Zeitzone. Die ist richtig. Da gab es jetzt in Azure Local oder Azure's der KCI, aber in den vergangenen Versionen immer ein bisschen Probleme. Wir haben jetzt ganz neu, seit einer Woche eine neue Version, die Azure Local Version 25.03. Die wurde am 31.03. dieses Jahres veröffentlicht. Gibt es also seit einer Woche jetzt. Ich bin mir da noch nicht 100% sicher, ob das mit dem Deployment in unserer Zeitzone vollkommen reibungslos funktioniert. Deswegen mache ich sicherheitshalber immer ein Set minus Timezone. Ja, damit ändere ich nicht die Zeit. Da stelle ich keine falsche Zeit ein. Sondern ich ändere die auf UTC. Das ist nämlich die, die er in der Vergangenheit immer erwartet hat. Und wenn ich jetzt ein Get Time Zone mache, dann sehe ich, da steht auf UTC alles fein. Jetzt gibt's für das Deployment ganz neu seit der Version 25.03 eine App. Diese App installiert man auf irgendeinem Rechner im Netzwerk mit einer grafischen Oberfläche. Das habe ich hier gemacht und diese App möchte von mir einfach mal die IP-Adresse eines Azure Local Knotens. Jetzt, wenn ihr einen Server von der Thomas Krenn AG mit vorinstalliertem Azure Local bestellt, dann ist es so, dass ihr den Server auch mit der IP-Adresse bestellen könnt. Ihr könntet den aber auch auf DHCP stehen lassen. Da steht hier nämlich, ich kann mich verbinden mit der Seriennummer, mit dem Hostnamen oder mit der IP-Adresse. Der Azure Local Knoten hat standardmäßig als Hostnamen die Seriennummer. Das heißt, wenn gar niemand etwas individuell konfiguriert, dann hat er als Hostnamen die Seriennummer. Wenn ihr den also im Netzwerk integriert und der per DHCP eine IP-Adresse bekommt, dann würde da die Seriennummer stehen. Bei mir sind es feste IP-Adressen. Das heißt, ich trage hier mal ein, die IP-Adresse 101. Und ich möchte mich da mal verbinden mit dem lokalen User Administrator und dem zugehörigen Kennwort, was für diesen lokalen Administrator festgelegt wurde. So, sollte eine Oberfläche laden. Da braucht es noch mal ein bisschen. Sagte mir hier, ein Page Load fehlt. Da müssen wir gleich mal gucken, wo es klemmt. Haben wir hier mal einen Refresh. Ihr seht hier oben, das ist eine Preview, diese neue App. Also das kann durchaus mal sein, dass da irgendwas nicht wie erwartet funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es klemmt. Der sagt hier, es funktioniert etwas beim Laden der Seite nicht. Ich schaue nochmal auf das System drauf. Das ist das System. Schauen hier mal in die IP-Konfiguration. 172.22.102.101, das passt eigentlich. Wir gehen da einfach nochmal raus und wir laden die App nochmal. So, und ich gehe hier nochmal auf die 172.22.102 und die 101. Wo war, meine ich, die IP-Adresse? Er hat ja auch die Credentials richtig abgefragt. So, Page-Load fehlt. Da ist ein guter Punkt immer, dass wir das System einfach mal durchstarten. Ich habe uns das Ganze aber auch nochmal in Screenshots gepackt. Also sollten wir ein nachhaltiges Problem haben, können wir uns das trotzdem anschauen. Ich glaube aber, dass bei dem System irgendwas nicht ganz rund läuft, weil auch das S-Config lädt sehr lange. Jetzt will ich den mal restarten, das machen wir hier mal und wir schauen uns dann mal an, was bei diesem System 02 rauskommt. Ich schaue mal ganz kurz, ob der korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist. Das ist der, das passt also soweit alles. Ja, dann warten wir mal ganz kurz, bis der gestartet ist, bis der wieder da ist und dann probiere ich das einfach nochmal und sonst wechseln wir mal rüber auf die Screenshots. Schauen uns an, wie das dort aussehen würde. Die habe ich tatsächlich gestern erstellt mit diesem Azure Local 01, einfach um sicherzugehen, dass dieser neue Deployment-Assistent... Ah, und seht, jetzt funktioniert's. Also ich habe den Server einfach einmal neu gestartet. Ich weiß nicht, wo es da hing. Machen wir an der Stelle einfach mal weiter. Ich starte in dieser App, die wie gesagt auf einem anderen System im Netzwerk ausgeführt wird. Und der prüft mir erstmal ein bisschen was und hat jetzt hier einen interessanten Effekt. Der sagt mir hier, das TPM Hardware fehlt. Das müsste da präsent sein auf diesem Gerät. Wir haben eine virtuelle Maschine. Und das ist richtig. Diese virtuelle Maschine, die hat kein virtuelles TPM-Modul. Eigentlich brauchen wir bei virtuellen Systemen kein TPM-Modul. Das hat er interessanterweise gestern auch bei meinem Test-Deployment gar nicht angekreidet. Kann aber sein, dass es für die App ein Update gab von gestern auf heute, wo die jetzt das prüft bei virtuellen Maschinen. Das können wir aber ganz schnell korrigieren, indem wir unsere virtuelle Maschine herunterfahren. Ist aber ein wichtiges Learning schon mal für alle. Azure Local verlangt ein TPM-Modul. Die zertifizierten Systeme der Thomas Krenn AG, die haben das natürlich automatisch mit drin. Ja, da ist das mit enthaltenes TPM-Modul. Ich fahre jetzt diesen Server mal runter und konfiguriere dem ein TPM. Das können wir bei virtuellen Maschinen ja sehr schnell machen, indem wir hier in die Security Settings reingehen und in ein Trusted Platform Modul aktivieren. Dann hat er jetzt eins. Jetzt kann ich die Maschine wieder starten Und dann gucken wir uns mal an, was der Assistent dann weiterspricht. Gut ist schon mal, das hatten wir nämlich früher bei Azure Local nicht, dass es jetzt eine Instanz gibt, die das Ganze überprüft, die das Ganze überwacht und gesagt, Moment, hat denn der eigentlich die Grundvoraussetzungen dieser Server? Wir sehen, der prüft nicht nur aufs TPM-Modul, sondern er prüft auch, ob Secure Boot an ist und ob ich genügend Arbeitsspeicher in dem Knoten habe, denn Azure Local benötigt mindestens 32 GB RAM. Azure Local wird ja dann eure VMs ausführen, das ist euer Virtualisierungshost, der aus Azure heraus gesteuert wird. Von daher werdet ihr da in der Praxis typischerweise 128 GB und mehr Speicher haben für diese Systeme. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis der zurück ist. Da ist er schon wieder gestartet. Naja, und dann muss ich das einfach nochmal laden. Ich gehe hier mal über den Exit raus. Gehe da nochmal über den Start rein, beziehungsweise verlasse die App komplett. Er müsste jetzt auf jeden Fall verstehen, dass dann TPM-Modul in dem System verbaut ist. So, ich gebe nochmal die IP-Adresse ein. 172.22.102.101. Manchmal dauert das ein bisschen, bis er die Informationen hat. Und den Nutzernamen und das Kennwort. So, jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Er lädt wieder. Und immer dran denken, diese App, die soll es in Zukunft einfacher machen, ist immer mal im Moment eine Preview. Also da müssen wir so das ein oder andere Fehlerchen noch verzeihen, was sie im Moment hat. Ich zeige euch jetzt also quasi schon, wo das Ganze mal hinführt. Und jetzt sieht's gut aus. Jetzt sagt er, alle Anforderungen werden von dieser Maschine erfüllt. Wir können also Azure Local auf diesem System ausführen. Prima, dann gehen wir auf Next. Dann geht's um die Basics, die IP-Adresse-Einstellungen. Da kann ich hier einmal mit diesem Stift Einstellungen verändern. Das passt aber bei mir schon, sind schon passend gewählt. Und dann kann ich über Additional Details zum Beispiel noch auswählen, ob ich Remote Desktop auf dem System aktiv haben möchte. Ich kann festlegen, ob der direkten Internetzugang hat oder ob es über einen Proxy-Server geht. Ich könnte auf die Zeitzone Einfluss nehmen. Ich könnte den Hostnamen verändern, wenn der zum Beispiel noch auf der Seriennummer basiert, wie es beim Deployment entstanden ist, wenn ich den dort nicht angepasst habe an der Stelle. Gut, dann gehe ich auf Next. So, jetzt will der einen Arc Agent installieren. Azure Arc ist die Technologie, die genutzt wird, um Server außerhalb von Azure über Azure verwaltbar zu machen. Und dazu will er ein paar Informationen. Er möchte wissen, wie die Subscription heißt. Ja, das finde ich hier in meiner Ressourcengruppe. Das kopiere ich mir hier einfach mal und füge das hier ein. Dann, wie heißt denn die Ressourcengruppe? Die haben wir angelegt. Das ist die da. Dann will er noch die Region, das ist West Europe. Und dann möchte er noch eine Tenant-ID, die finden wir an einer etwas anderen Stelle. Die finden wir nämlich hier in der Navigation unter Entra-ID. Und unter Entra-ID im Azure-Portal, da finden wir dann unsere entsprechende Tenant-ID. Mal kurz, bis das geladen ist. Und dann kopiere ich die hier und füge die dort ein. Wunderbar. Jetzt habe ich also diesem Assistenten Informationen mitgegeben, wo er sich in Azure denn jetzt da reinklinken soll. Gehen wir auf Next. Haben wir nochmal eine Zusammenfassung. Und über Finish legt er los. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Internetzugang hat, dann wird er jetzt diesen sogenannten Azure Arc Agent herunterladen, wird den Azure Arc Agent installieren. Und er wird ihn so konfigurieren, dass er auf meine Umgebung, die ich jetzt soweit vorbereitet habe, Zugriff hat. Ja, sehen wir hier oben, fängt an mit der Konfiguration. Die ersten zwei Schritte sind schon erfolgreich. Jetzt wird man sich fragen, wie macht denn der das security-technisch? Irgendwo muss der doch jetzt mal Anmeldeinformation von mir haben wollen. Das kommt gleich. Wird nämlich davon ausgegangen, dass unter Umständen die Person, die das Ganze installiert und die Person, die für Azure zuständig ist, eventuell zwei unterschiedliche sind. Deswegen wird hier mit einem sogenannten Device Code gearbeitet. Das heißt, der Device Code ist eine Möglichkeit,
womit ich eine ID an einen Azure-Administrator weitergebe, der diesen Device-Code berechtigt und damit meine Aktion, die ich hier jetzt gerade ausführe. Das dauert ganz kurz, das dauert wenige Minuten. Dann können wir das Verhalten hier gleich noch sehen, wie das funktioniert. Ja, jetzt sagt er hier aber, Deployment failed, please fix our configuration. Also ihr merkt, da ist bei mir irgendwas an diesem System, das hat sich beim Starten schon ja ein bisschen komisch verhalten. Wir gucken mal auf meine vorbereiteten Steps, wie sich das eigentlich verhält. Den Schritt hatten wir gesehen. Wir haben die entsprechenden Device-Informationen dort eingegeben. Und das eigentliche Ergebnis sollte sein, dass er dann am Schluss hier successful durchgelaufen ist. Also ich vermute, dass mein Gerät irgendwie mit der Netzwerkverbindung gerade ein Problemchen hat. Deswegen hatte ich das vorhin über den Assistenten schon mal kurzzeitig nicht erreicht. So, das Interessante ist, wenn ich jetzt den in Azure registriert habe, dann finde ich das System im Azure-Portal. Und das können wir uns ja mal anschauen mit dem System, was ich für uns zu Demo-Zwecken, damit wir schon eine fertige Konfiguration haben, gestern schon mal registriert habe. So, da gehen wir mal rein. Ich gehe mal in meine Ressourcengruppen. Und zwar gehe ich hier in die Resource Groups. Und da gehe ich mal auf die Resource Group und die nenne ich DL01. So, und da gehen wir mal hier rein. Das ist die, die ich für uns gestern vorbereitet habe. Und da seht ihr dann diesen Server hier drin. Ja, das ist der DL01, AL01. Wir haben gerade den AL02 angefangen vorzubereiten. Das ist der AL01. Und dieser Server, der ist dann in Azure zu sehen. Ich sehe dann, dass der das Betriebssystem Azure Stack HCI hat. Ich sehe entsprechend seinen Namen. Und dieser Server, der bekommt dann sogenannte Extensions installiert. Das passiert im Rahmen des weiteren Deployments. Da sprechen wir gleich noch drüber. Das heißt, diese Azure Arc Agent hat eine Möglichkeit, über sogenannte Extensions erweitert zu werden, um zusätzliche Funktionalitäten zu erhalten. Hier im konkreten Fall bekommt er eine Extension, die für uns ganz wichtig ist, nämlich die Extension, wo haben wir sie denn? Hier war der Tab gewesen, die Extension des sogenannten Lifecycle Managers. Der ist dafür zuständig, die ganzen Deployment-Aktionen, die jetzt aus dem Azure-Portal heraus gesteuert werden, zu empfangen und zu übernehmen. So. Und jetzt, bevor wir ins Deployment einsteigen, wäre die Frage, ob wir schon erste Fragen aus dem Publikum unter Umständen haben.
Ja, alles klar, dann machen wir das doch. Es sind tatsächlich schon einige Fragen. Danke erstmal bis hierhin. Und dann lege ich gleich mal los mit der ersten Frage. Und die ist: Ich weiß, Lizenzierung ist heute eigentlich nicht das Thema, aber könnte ich vielleicht trotzdem noch mal kurz die Info bekommen, ob CALS benötigt werden, also bei Azure Local und bei Azure Local mit Hybridvorteil?
Also, welche Variante der Azure Local Lizenzierung wir wählen, ist dafür unerheblich. Für Windows Server, die auf Azure Local laufen, werden keine CALS benötigt. Das heißt, ein Windows Server, der als VM auf Azure Local betrieben wird, braucht keine Client Access Lizenzen. Haben wir nämlich beim letzten Termin ausführlich besprochen. Azure Local ist ein Service von Azure und Workloads, die auf Azure Local laufen, verhalten sich so, wie wenn sie in Azure laufen würden. Für einen Windows Server, der in Azure Local läuft, werden auch keine Client Access Lizenzen benötigt.
Okay. Vielen Dank. Das hat die Frage beantwortet. Also das gebe ich gleich mal weiter. Vielen Dank. Die nächste Frage ist, macht es Sinn, vor der Einführung zu warten, bis Azure Local komplett ohne On-Prem Active Directory auskommt, oder kann ein On-Prem gejointes System später aus dem lokalen Active Directory ohne Neuinstallation entfernt werden?
Ein System, was mit Active Directory installiert wurde, kann nicht ohne Neuinstallation daraus entfernt werden. Das heißt, das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich würde da nicht drauf warten, weil das Domain-Joint Azure Local Cluster ist immer noch die bessere Wahl. Man muss dazu wissen, dass ja letztendlich Azure Local im Hintergrund, hatten wir auch beim letzten Termin besprochen, ja Hyper-V und Storage Spaces Direct ausführt, so ist es Stand heute immer noch. Und das sind Technologien, die aus dem Windows-Cluster-Umfeld kommen. Und diese Technologien verwenden die Active Directory-Domäne mit der sogenannten Kerberos-Authentifizierung für das ganze ja Access- und Rechte-Management. Und jetzt hat Microsoft aufgrund verschiedener Nachfragen festgestellt, dass es Kunden gibt, die ohne lokale Active Directory Domäne auskommen möchten. Deswegen hat man etwas entwickelt, was ein sogenannter Domainless Cluster ist. Im Windows Server 2025 gibt's das schon. Im Azure Local wird das im Laufe des Jahres dann zur Verfügung stehen. Im Moment ist es auch eine Preview-Funktionalität. Man muss aber wissen, dass diverse lokale Management-Tools einfach nicht darauf ausgelegt sind. Also ihr müsst zum Beispiel klären, ist denn meine Backup-Software in der Lage, ohne Active Directory-Domäne zu arbeiten? Ist meine Monitoring-Software in der Lage, ohne Active Directory-Domäne zu arbeiten? Wie ist es mit den sonstigen Management-Tools? Das heißt, dieses Domainless-Cluster ist ein sehr spezieller Fall, der möglich sein wird. Der Stand heute im Windows Server 2025 schon möglich ist. Ich würde aber auch, wenn das für die Allgemeinheit verfügbar ist, weiterhin empfehlen, wenn es keine großen Hinderungsgründe gibt, die Knoten, die Azure Local Knoten Domain Joint zu realisieren. Wichtig, unseren Knoten, den wir gerade anschauen, der ist noch nicht in die Domain gejoint, sondern es passiert erst beim Deployment. Das werde ich euch dann gleich noch zeigen. Wir machen es also nicht manuell, aber der wird in der Domäne landen und deswegen würde ich nicht warten. Und ich würde auch, wenn dieses Domainless verfügbar ist, die Cluster typischerweise mit Domäne installieren.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage ist etwas konkreter zu dem Deployment hier, beziehungsweise nicht zum Deployment, sondern zum Teil, den du bisher gemacht hast. Hat der Host nur eine Netzwerkkarte, also eine NIC? Für diverse Intents werden doch mehr benötigt.
Es ist so, dass wir für ein Single-Node-Deployment, was ich hier gestartet habe, mit einer NIC arbeiten können, weil da gibt's ja keinen Storage-Traffic, da ist das Storage lokal und die VMs können sich mit dem Host eine NIC teilen. Das ist also so die Minimalkonfiguration, die wir haben.
Okay. Und die letzte Frage, die bislang eingesendet wurde, ist, beziehungsweise, das ist eher ein Hinweis, und zwar, ich meine, dass das Gateway 172.22.100.1 eingetragen wurde und nicht 172.22.102.1.
Schauen wir mal nach. Vielleicht habe ich mich beim Gateway vertan. Das würde so einige Themen erklären, die ich hier hatte. Das ist nicht ausgeschlossen. Schauen wir einfach mal rein, wie das denn konfiguriert ist. Also das ist ja der Knoten, den wir rausgegriffen haben, den wir uns da angeschaut haben. Aber jetzt hat es config late. Ich gehe mal über die 15 in die Command Line und ich mache hier mal ein ipconfig/all. Dann können wir das mal nachschauen. Und als Gateway ist die 172.22.100.254 eingetragen, was auch mein Gateway ist. Also das ist mein Gateway. Das passt dann schon auch der DNS. Ja, wisst ihr, wo das Problem liegt? Der DNS-Server ist falsch. Das erklärt dann so manches Problemchen. Also vielen Dank für den Tipp zum Gateway. Es war aber nicht das Gateway, sondern es war der DNS-Server, der falsch ist. Jetzt könnten wir das gerade ziehen. Allerdings, ich mach's mal schnell, dann seht ihr, dass es auch funktioniert. Wir haben den Index 0 und wir wollen den DNS-Server ändern. Und zwar ist der die 172, 22, 100 und nicht die 200. Das war mein Fehler. Und dann die 201. Ja, das ist mein DNS-Server in der Umgebung. Und dann ist es so, dass wir jetzt auch mit dem Deployment erfolgreich wären, was diesen Agent angeht, und umgekehrt sich aber auch klärt, dass wir nicht erfolgreich sein konnten, weil er hier natürlich nicht rauskam. Ich möchte jetzt mit euch aber gleich mal wechseln zu dem cloud-basierenden ja cloud-basierten Deployment. Und dort schauen wir uns mal an. Ich sehe, da kam gerade noch eine Nachricht rein, die kam direkt bei mir an. Subnet Mask war aber 255.255.00. Das ist richtig. Ich habe ein Class-B-Netzwerk, aber wenn die IP-Adresse des DNS-Servers falsch ist, dann kann er den nicht erreichen, auch wenn die IP-Adresse im gleichen Netzwerk ist. Genau. So, jetzt schauen wir uns mal das cloud-basierende Deployment an. Gucken wir uns mal an, wie das dann weitergeht. Jetzt haben wir den Knoten in Azure registriert und das funktioniert auch wunderbar, wenn man den DNS-Server richtig angibt und das Gateway richtig angibt. Wie gesagt, Gateway war bei mir richtig, aber der DNS-Server nicht. Und im Azure-Portal gibt es dann einen Button, der nennt sich Deploy Azure Local, Create Instance. Ja. Damit starten wir. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich in Azure. Also wichtig, Knoten oder die Knoten sind noch nicht in das Active Directory gejoint. Dann ist es so, dass wir durch das Arc Enablement die Möglichkeit haben, jetzt aus dem Azure heraus diesen Knoten zu steuern. Und das passiert durch das Cloud-basierende Deployment. Das heißt, im ersten Schritt wählen wir hier aus, in welche Ressourcengruppe soll das Ganze denn bereitgestellt werden. Wie soll denn der neue Cluster heißen? Azure Local, ja, als hochverfügbare Umgebung deployed. Und dann benötigen wir einen sogenannten Key Vault. Der Key Vault, der speichert so die ganzen Secrets, die in den nächsten Schritten abgefragt werden. Und dann können wir Server hinzufügen. Also über Add Machines fügen wir Server hinzu, die wir dann für das Azure Local Deployment nutzen wollen. In meinem Beispiel ist es einer, den ich hinzufüge, in dieser Liste könnten bis zu 16 stehen. Ein solcher Azure Local Cluster kann Stand heute bis zu 16 Knoten haben. Die kleinste Einheit ist ein Single Node Deployment. So, im Azure Portal geht man dann weiter, indem man den Server hinzufügt. Und dann ist es so, dass dieser Server schon einmal validiert wird. Das heißt, der guckt sich über einen Klick auf Validate Selected Server schon mal an, ob dieser Server grundsätzlich die Rahmenbedingungen erfüllt. Das heißt, der hat einmal schon mal geprüft in der App für das Azure Local Onboarding, die wir gesehen haben. Und dann wird jetzt hier im Azure Portal nochmal geprüft. Wenn das alles richtig konfiguriert ist, ist das hier erfolgreich und wir können weiter zum nächsten Schritt. Und da fragt er nach einer neuen Konfiguration oder einer Template-Konfiguration. Template wäre, wenn ich sowas öfter mache, kann ich mir einmal ein Template erstellen, was ich dann immer wieder verwende. So, dann der wichtigste Schritt in dem ganzen Deployment ist eigentlich das Thema Netzwerk. Hatten wir ja vorhin auch schon eine Frage, ob das denn wirklich mit einer NIC funktioniert. Und es funktioniert mit einer NIC. Wenn wir einen Single Node haben, ab zwei Knoten brauchen wir in jedem Knoten mindestens zwei NICs. Wir können aber auch mehr haben, wenn wir das auf physischer Ebene trennen wollen. Und jetzt will der wissen, was will ich denn eigentlich machen mit meinem Storage Traffic? Will ich den kompletten Traffic gruppieren, also alle Netzwerkkarten erstmal aggregieren und dann auf virtueller Ebene den Traffic wieder aufteilen? Oder möchte ich Management- und Compute-Traffic gruppieren und den Storage-Traffic extra haben? Oder möchte ich Compute- und Storage-Traffic gruppieren und den Management-Traffic extra haben? Oder habe ich ein Gruppieren von Management und Compute und ich habe gar keinen Storage-Traffic? Naja, das ist zum einen für Single Node, da habe ich keinen Storage Traffic. Ich habe diese Situation aber auch, wenn irgendwann in Zukunft vielleicht mal Azure Local auch andere Konfigurationen außer mit Storage Spaces Direct zulässt. Also Microsoft hat ja durchaus angekündigt, dass es hier weitere Optionen irgendwann in Zukunft geben soll. Jetzt nicht in Kürze, aber mit einem längeren Zeithorizont geblickt, ist es dann vielleicht nicht immer mehr zwingendermaßen Storage Space Historic. Was jetzt wichtig ist, Netzwerk ist bei Azure Local nichts, was ich einfach mal so nach gut Dünken konfigurieren kann, sondern gibt sogenannte Network Reference Patterns. Da gibt es die Single Node Konfiguration. Das ist das, was man hier in dem Bildchen sieht. Das kann mit mehreren Netzwerkkarten sein, kann aber auch mit einer einzelnen sein. Dann gibt es die Two-Node-Konfiguration Switchless, wo ich entweder dann nur mit einem oder mit zwei Compute-Switchen arbeite. Das Besondere ist, dass hier der Storage-Traffic ausgelagert ist. Der geht hier unten direkt zwischen den Karten, hat den Vorteil, dass ich für diesen hochbandbreitigen Storage-Traffic keinen extra Switch an der Stelle brauche. Das ist nicht notwendig, sondern es geht direkt über Kabelverbindungen. Das geht mit zwei Knoten wunderbar. Das wird auch supported mit drei und mit vier Knoten. Da ist es allerdings so, da muss man über ein Template deployen. Da geht es nicht mehr über diese schöne grafische Oberfläche, die wir bei mir gerade sehen, sondern müssen wir über ein sogenanntes Template deployen. So, das ist eine Zwei-Knoten-Konfiguration. Wenn wir zwei Knoten mit Switch haben, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir entweder hergehen und sagen, wir möchten den Storage-Traffic getrennt haben. Das heißt, wir haben hier eine Set-Switch-Embedded-Teaming-Konfiguration für die VMs und für das Management des Hosts und wir haben zwei oder mehr Netzwerkkarten für den Storage-Traffic. Ja, das ist eine sehr beliebte Variante. Da würde man mit vier Ports pro Server arbeiten. Es geht auch mit so einem Fully Aggregated, wo man die wo man die Netzwerkkarten alle erstmal in Set-Switch einfügt und dann auf virtueller Ebene das Ganze entsprechend separiert. Je nachdem, wie die Hardware ausgestattet ist, wähle ich hier die passende Option aus. Bei der Thomas Grin AG könnt ihr dort im Konfigurator wählen, ob ihr den Server mit einer Netzwerkkarte habt, mit zwei, immer Dual-Port-Karten, gehen auch mehr Netzwerkkarten. Ihr könnt auch den Kartentyp auswählen. Das ist nämlich dann wichtig, wenn wir hier unten auf Customize Network Settings klicken. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen dieser Netzwerkkonfiguration und Netzwerkübertragung. Es gibt dort nämlich iWarp oder Rocky oder Rocky V2 oder wir können das sogenannte RDMA-Protokoll disablen. Disablen würde ich es nicht, weil RDMA ist eine Technologie, die macht ein Offloading auf der Netzwerkkarte. RDMA steht für Remote Direct Memory Access. Ist eine super Technologie. RDMA gibt's aber halt in den zwei Ausprägungen Rocky oder iWarp. Und Rocky gibt's als Rocky V1 und Rocky V2. Das ist aber im Prinzip sehr verwandt miteinander. Also ist die Frage, machen wir Rocky oder iWarp? Ihr bekommt bei der Thomas Grin AG die Netzwerkkarten der Firma Nvidia, früher Mellanox. Das sind die Rocky-Karten. Und ihr bekommt die Karten der Firma Intel, E810. Das sind die iWarp-Karten. Die könnten auch Rocky, die würdet ihr aber dann tendenziell mit iWarp nutzen. Es gibt in dem Konfigurator auch die Möglichkeit, eine Broadcom-Karte auszuwählen. Broadcom macht auch Rocky. Wichtig ist jetzt, der Assistent erkennt hier nicht, was eure Netzwerkkarte macht, sondern der Assistent fragt euch, was konfiguriert werden soll. Also das muss zu eurer Hardware passen. Dann müsst ihr wissen, was ihr als Hardware ausgewählt habt. Gut, das passt soweit an dieser Stelle. Also ich habe jetzt in meinem Szenario Group Management und Compute, No Storage ausgewählt. Dann haben wir im unteren Bereich einen Block von IP-Adressen. Was jetzt ein bisschen verwundert, ich habe hier einen einzelnen Knoten und ich soll da 6 IP-Adressen eingeben. Da gibt es eine Start-IP-Adresse, eine End-IP-Adresse, also das ist der IP-Adress-Range, Subnet-Mask, Default-Gateway, DNS-Server und so weiter. Diese IP-Adressen werden verwendet für die sogenannte Azure Arc Resource Bridge. Die werden wir im nächsten Termin ganz intensiv kennenlernen, wenn es nämlich um das Deployment von Workloads aus dem Azure-Portal herausgeht. Da werden nämlich diese Deployment-Informationen immer an die Resource Bridge übergeben. Und das ist letztendlich eine VM, die lokal läuft, die einen Kubernetes-Cluster ausführt. Und dieser Kubernetes-Cluster, der braucht ein paar IP-Adressen. Keine Sorge, wenn ihr jetzt sagt, mit Kubernetes habe ich noch nie was gemacht, ist überhaupt nicht erforderlich, denn dieser Kubernetes-Cluster wird als Blackbox deployed. Da müssen wir überhaupt nichts damit machen. Der ist einfach da. Genau. Dieses Subnet kann dann noch validiert werden, dass er prüft, ob das alles passt. Und dann geht's weiter in Deployment, nämlich in den sogenannten Bereich Management hinein. Da möchte er wissen, wie unsere sogenannte Custom Location heißt. Custom Location deswegen, wir haben Azure Local als Service von Azure. Und Azure denkt in sogenannten Locations. Da gibt's West Europe und da gibt's Germany, West Central. Ja, und da kann ich in der Location deployen, die mein Unternehmen repräsentiert, meinen Data Center, wo dieser Azure Local Cluster steht. Da muss ich Informationen zur Domäne angeben und ich brauche Anmelde-Credentials einmal für den Deployment-User, der mit dem PowerShell-Skript, was ich vorhin gezeigt hatte, angelegt wurde, und den lokalen Administrator, der gebraucht wird. Was dann bei Azure Local super ist, es gibt eine Möglichkeit, dass wir automatisch am Ende des Deployments Security Settings anwenden. Das heißt, das System bietet uns dann nicht eine Fülle von Security Policies, die wir konfigurieren könnten, sondern die sind schon konfiguriert, die sind schon out of the box da. Das ist eine super Sache. Das heißt, wir haben ein out of the box sehr, sehr sicheres System, was die Hosts angeht. Dann fragt er uns noch beim Deployment, wie ist es denn eigentlich mit Volumes? Wir haben ja auf den Knoten Speicherplatz. Wie soll der zur Verfügung gestellt werden? Das könnten wir machen, indem wir nur die sogenannten Infrastruktur-Volumes anlegen lassen und den Rest manuell anlegen. Also die User-Volumes sind die, wo unser Workload drin liegt, unsere VMs, Container und ähnliches. Sehr interessant ist aber die Option, dass wir sagen, wir lassen das automatisch erstellen. Es lohnt sich immer hinterher zu überprüfen, was da eigentlich erstellt wurde, dass alles so passt, ob man damit konform geht. Aber die Idee von Azure Local ist so ein bisschen, dass wir uns nicht um alles selbst kümmern müssen, sondern dass da gewisse Dinge aus Azure rausgemanagt werden. Wir können wieder Tags pflegen und dann startet eine Validierung. Dann prüft er jetzt nochmal, Moment, da hat mir jetzt der Admin eine ganze Menge an Settings mitgegeben. Kann ich die in Azure so umsetzen? Dieser Bereich Resource Creation. Und dann wird im unteren Bereich geprüft, passt denn das eigentlich alles zu meiner lokalen Umgebung? Ist denn die Netzwerkkonnektivität da? Ist denn die Arc Integration sauber? Ist denn die System Builder Extension, also das sind die herstellerspezifischen Treiberpakete, ist das alles grün? Und wenn das erfolgreich durch ist, dann können wir über einen Klick auf Review und Create das Deployment starten. Sehen wir dann erstmal eine leere Seite. Das bleibt unter Umständen auch ein paar Minuten so. Wenn man dann einmal refresht, dann sieht man den eigentlichen Deployment-Prozess. Immer dran denken, wir sind in Azure. Das Ganze passiert lokal. Da sehen wir dann zum Beispiel auch solche Dinge wie, werden Updates installiert und dann wird ein Cleanup durchgeführt. Jetzt werden die Server erst zur Domain gejoint. Woher dürfen die nicht in der Domain sein? Der Cluster wird erstellt. Auch wenn wir nur einen Knoten haben, wird ein sogenannter Single-Node-Cluster erstellt. Wir haben das Verschlüsseln der Laufwerke, das Verschlüsseln der Betriebssystemlaufwerke und so weiter. Das führt er alles aus Azure heraus durch. Naja, und das dauert ein bisschen. Also so ein Deployment ist nichts, was jetzt nach 5 Minuten durch ist, sondern das Azure Local Cloud-Based Deployment braucht, wenn ihr pro Knoten eine Stunde ungefähr annehmt, seid ihr in einem ganz guten Bereich. Also ich rechne immer pro Knoten eine Stunde. Warum pro Knoten eine Stunde? Im Moment erfolgt das noch sequenziell. Das weiß ich nicht, ob sich das mal ändert, dass er die Knoten parallel konfiguriert, aber im Moment ist es so, dass wenn ich eine Umgebung habe, wo ein Single Node eine Stunde braucht, dann braucht tendenziell der 4-Knoten-Cluster 4 Stunden. Da müssen wir aber nicht dabei sein. Dieses Deployment läuft vollautomatisch. Wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ich denn jetzt eigentlich damit machen, dann sei euch ein ganz kleiner Blick kurz gegönnt aufs Azure-Portal, wo wir einen solchen deployten Cluster sehen, nämlich den, den ich gestern vorbereitet habe, einfach deswegen, weil dieses Deployment, wie ich gerade sagte, mit der Stunde würde ja viel länger dauern als diese Session. Jetzt gehen wir mal rein in den Cluster. Ich habe uns gestern für heute diesen Cluster CL01 deployed, den hier. Dann gehe ich mal rein. Und dann sehe ich, ich habe hier einen Azure Local Cluster in Azure, den ich jetzt von hier aus konfigurieren kann. Und was wir uns dann im nächsten Termin hauptsächlich anschauen werden, wir werden uns hier im Bereich der Ressourcen mit den virtuellen Maschinen beschäftigen. Also wie kann ich jetzt aus Azure heraus virtuelle Maschinen deployen?
Okay, vielen Dank. Ja, während ich jetzt nochmal warte, ob vielleicht noch eine Nachfrage kommt. Der nächste Teil in unserer Azure Local Reihe ist ja die Bereitstellung von VM-Workloads. Kannst du uns dazu vielleicht schon mal kurz einen Ausblick geben?
Ja, aber auf jeden Fall. Das Azure Local war ja bis jetzt quasi, waren Themen, um das Ganze überhaupt ans Laufen zu bekommen. Interessant ist ja, welche Workloads wir dann dort bereitstellen. Und das ist eigentlich dann so der große, große Vorteil von Azure Local, dass wir nicht die traditionellen Tools für die Workload-Bereitstellung nehmen, also so nicht sowas wie ein Hyper-V-Manager oder Windows Admin Center, sondern wir nutzen das Azure-Portal. Das heißt, wir sind damit unheimlich flexibel, wir sind sehr, sehr skalierbar und das Ganze geht trotzdem sehr schnell. Also viele Kunden haben dann Bedenken, dass das unter Umständen sehr lange dauert, wenn ich aus einem Azure-Portal ein Deployment antriggere, was auf meinen lokalen Systemen durchgeführt wird. Dem ist aber gar nicht so.
Okay. Ja, vielen Dank schon mal für den Ausblick. Und dann, Manfred, dir natürlich vielen Dank nochmal für dieses gewohnt professionelle Webinar. Ich denke, da haben wir wieder alle viel gelernt.
Prima. Ich sage von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. Sorry für den IP-Adressdreher, der uns ein bisschen aufgehalten hat. Aber ich hoffe, dass trotzdem klar geworden ist, wie das Ganze funktioniert über das Azure-Portal eben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann zum Bereitstellen der Workloads.
Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank und Ihnen noch eine schöne Restwoche, auch dir noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.